Der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören. Hier ist der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Mit spannenden Einblicken, Hintergründen und Geschichten rund um ihren ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis. Der Bus kommt, die Mobilitätswende für die Ohren.
Der Bus kommt, ganz sicher. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Mein Name ist Birgit Eschbach. Baustellen, leere Kassen, neue Antriebstechnologien, Digitalisierung und gleichzeitig immer höhere Erwartungen an den öffentlichen Nahverkehr. Die Busbranche steht vor gewaltigen Veränderungen und vor allem stellt sich die Frage, wie sieht denn eigentlich der ÖPNV in 5 oder 10 Jahren aus? Und darüber spreche ich heute mit zwei Menschen, die den Busverkehr aus der täglichen Praxis und aus der Verbandsarbeit kennen. Ich begrüße ganz herzlich Udo Diehl, Vorsitzender des Landesverbandes Hessischer Omnibusunternehmer, kurz LHO, und Geschäftsführer der ALV Oberhessen. Herzlich willkommen, Herr Diehl.
Danke.
Und ich begrüße Frank Engelhardt, stellvertretender Vorsitzender der LHO, das haben wir ja gerade schon gehört, und Geschäftsführer der Engelhardt Omnibusbetrieb GmbH. Herzlich willkommen, lieber Herr Engelhardt.
Schönen guten Tag.
So, dann gehen wir mal rein in das Vergnügen. Und Herr Diehl, ich habe gerade gesagt, es ist so spannend, wie sich der ÖPNV entwickeln wird. Wie ist denn Ihr Blick auf die nächsten 10 Jahre? Was wird die größte Herausforderung, vor der der Busverkehr steht?
Ja, es gibt nicht die größte Herausforderung. Wir erleben das ja schon spätestens seit Corona und danach. Die größten Herausforderungen sind Fachkräftemangel, Finanzierung, Antriebswende, Digitalisierung, Stichwort KI, immer höhere Anforderungen. Da wäre jetzt natürlich sehr schön, eine Stellungnahme auch letztendlich der RTV zu haben. Anforderung ist ein großes Problem, weil natürlich immer mehr Anforderungen gestellt werden. Und das alles soll natürlich möglichst günstig sein. Und der Bus soll jeden Morgen zuverlässig kommen und fahren. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben quasi ein Umsetzungsproblem, weil natürlich diese ganzen Anforderungen, die wir in allen Bereichen haben, nicht so gut zusammengehen. Das ist quasi so, wenn wir sagen, das ist die Herausforderung, ist irgendwie zu managen.
Herr Diehl, erstmal danke dafür. Und genau das ist ja auch das, was wir mit dem Podcast machen möchten. Wir möchten das transparent machen. Wir möchten auch die Menschen, die den ÖPNV jeden Tag nutzen, die auch vielleicht Teil der Mobilitätswende noch werden, die möchten wir einfach mal darüber aufklären. Das ist hier keine Entschuldigungsfolge im Sinne von, warum geht mal was schief, sondern wir möchten es transparent machen. Uns ist das wichtig, dass mal authentisch mit den Personen, die es betrifft, zu besprechen. Und deswegen geht die Frage auch, lieber Herr Engelhardt, an Sie. Wie blicken Sie so darauf, auf diese Herausforderungen der nächsten Jahre?
Ja, schon eigentlich positiv. Aber es müssen halt Rahmenbedingungen da sein, die uns auch das moderne Arbeiten erleichtern, beziehungsweise überhaupt das ermöglichen. Und da fängt es natürlich ganz oben bei der Politik an und geht dann bis nach unten, bis zu den einzelnen Verkehrsgesellschaften, die uns beauftragen. Da müssen Rahmen da sein, die es ermöglichen, auch diese Verkehre sehr zuverlässig und ja, wir müssen sie auch kostengünstiger bringen, auch kostengünstig zu erbringen. Das ist eine große Herausforderung, aber eigentlich sehen wir es positiv.
Dieses Thema mit der Finanzierung, das wird uns sicherlich auch in der heutigen Folge, da werden wir nochmal tiefer reingehen. Wenn Sie jetzt mal so auf die nächsten 10 Jahre blicken, haben Sie da irgendwie so einen Optimismus? War ja schön, dass Sie gesagt haben, Sie blicken positiv raus. Glauben Sie, dass sich, wenn wir jetzt mal die beiden Themen, Finanzierungsthemen und auch den Personalmangel, den Herr Diehl als erstes genannt hatte, glauben Sie, dass sich eines der beiden Themen positiv auflösen wird, Herr Engelhardt?
Ja, der Glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist natürlich eine ganz schwierige Sache und ich weiß nicht, es wird sich nicht so einfach auflösen lassen. Gerade die Finanzierungsfrage, glaube ich, das können wir nicht voraussehen, können wir auch nicht mitbestimmen. Das muss von anderer Stelle kommen. Was jetzt den Personal oder den Fachkräftemangel anbetrifft, ist es so, dass wir schon sehr viel tun. Auch alle Unternehmen tun das, bilden aus und machen und tun. Und dann stehen auch in ständigen Kontakt mit den Jobcentern und Arbeitsagenturen. Allerdings ist auch da natürlich die Zugangsmöglichkeiten, die wir haben mit der Ausbildung mit Fahrern, die ist so wahnsinnig teuer. Und das sehe ich auch als Riesenproblem. Ne? So ein Führerschein, wenn wir den heute machen, dann liegt der bei 10.000 bis 15.000 Euro. In europäischen Nachbarländern liegt der bei einem Drittel. Und
das ist natürlich krass. Das ist krass. Ich hatte jetzt auch eher gedacht, deswegen hatte ich nach 10 Jahren gefragt, ich hatte jetzt eher gedacht, dass sie sagen, oh, in 10 Jahren, da brauchen wir gar kein Personal mehr, da haben wir selbstfahrende Busse, die das übernehmen. Ich weiß, das ist alles Kaffeesatzleserei, aber mich würde in der Tat mal so ihr persönliches Bauchgefühl interessieren. Glauben Sie an das Thema autonomer Busverkehr?
Also, mir fällt es noch sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Anhand der ganzen Umstrukturierung ist es so einfach ja nicht möglich. Ich meine, es sitzt vorne links einer drin, der Entscheidungen treffen muss. Wenn ich ein autonomes Fahrzeug irgendwann mal habe und er steht vor einer Baustelle, die jetzt ganz kurzfristig eingerichtet wurde, steht er da und bleibt stehen. Das sind halt die heutigen Voraussetzungen. Wie das denn gelingt, diese Fahrzeuge dann auch dementsprechend, dass sie praxistauglich sind, auch bei irgendwelchen Gegebenheiten, die nicht voraussehbar sind, zu ändern oder zu optimieren, das sehe ich sehr schwierig.
Dann bleiben wir doch direkt bei dem Thema. Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, perfekte Überleitungen, diese spontanen Baustellen, die Baustellen, die nicht in der großen Leitplanung drin sind, sondern du fährst und auf einmal ist da irgendeine Straße gesperrt. Wie stark haben die inzwischen Einfluss auf den täglichen Busverkehr, so wie Sie das mitbekommen?
Nee, also es kommt gerade bei uns im Kreis jetzt schon sehr oft vor, dass Baustellen eingerichtet werden, sehr kurzfristig. Mhm. Also es passiert jetzt in der Regel nicht, dass irgendwo eine Baustelle eröffnet wird und keiner weiß es.
Ja.
Das passiert eher mal in unserer Landeshauptstadt, aber hier im Rheingau-Taunus-Kreis eher nicht.
Gut.
Trotzdem sind Baustellen sehr oft sehr kurzfristig und dann auch schlecht abgestimmt mit den Verkehrsunternehmen beziehungsweise mit den Verkehrsträgern. Und das macht uns schon sehr, sehr, sehr viel Arbeit und ist auch für den täglichen Verkehr teilweise eine Katastrophe, weil wir bekommen keine Anschlüsse mehr, wir müssen die Fahrer neu anlernen und. Das sind Sachen, die normalerweise von langer Hand geplant werden müssen. Ja. Und da wünschen wir uns bessere Zusammenarbeit, insbesondere mit den Landesbehörden, die für Straßenbau zuständig sind.
Herr Diehl, wie sehen Sie das? Ist das so eine langfristige, so eine große, langfristig geplante Baustelle, die ja eine große Herausforderung ist? Ist das schwieriger als jetzt, sage ich mal, 5 kleine, die irgendwie gleichzeitig und nah beieinander auftauchen?
Na gut, es ist relativ leicht. Jede zusätzliche Fahrminute kostet Geld. Bindet Fahrzeuge, Personal, gefährdet Anschlüsse, wie der Engelhardt schon gesagt hat. Wir sagen, natürlich geht es hier auch immer um die Finanzierung und hier geht es natürlich auch im ersten Step natürlich um die Organisation. Ja. Langfristige Baustellen sind gut zu organisieren. Problematisch sind, wie es der Engelhardt schon gesagt hat, sind die kurzfristigen Maßnahmen, wo dann der Bus ab und zu mal irgendwo steht, entweder vor einer Ampel, das ist dann noch der Best Case, oder eben wirklich vor einer Sperrung. Ich meine, der Bus ist flexibel, dafür sind wir da. Aber wegbeamen kann er sich halt auch nicht. Will sagen, er muss dann irgendwie sehen, wie kriegen wir das hin. Und es ist, glaube ich, hier auch bekannt, dass wir halt mehrere Player dort haben. Fängt bei Hessen Mobil an, endet aber dann natürlich in den Kommunen vor Ort. Und da gibt es bis heute keine zentrale Datenbank, keine verlässliche zentrale Datenbank, wo alle darauf zugreifen können. Es ist wie oft ein Kommunikationsthema, ich sage mal, vom Baulastträger, Kommune, Aufgabenträger bis zum Verkehrsunternehmen. Das könnte man eigentlich alles viel besser machen. Ja, könnte.
Und das ist nämlich, finde ich, auch gerade der spannende Punkt. Ich denke mir, dass diese langfristige Planung, wo du dann weißt, okay, wenn dann, ja, dann ist der Anschlussbus, der fährt dann und dann. Herr Engelhardt, Sie haben gerade gesagt, dann steht der da und dann bedeutet das, dass der Anschlussbus eben nicht mit den Fahrgästen fährt, die da eigentlich umsteigen wollten. Wie sieht denn jetzt im Alltag so eine Kommunikation aus? Gibt es da überhaupt irgendwo etwas, dass der Busfahrer, der dann an dieser Ampel steht oder vor dieser Baustelle, die er morgens nicht erwartet hat, meldet er das irgendwo hin und kommt die Meldung zu dem Busfahrer, der jetzt vielleicht am nächsten Kreisel steht und sich wundert, warum ist seine Fahrt gerade so leer?
Das wäre schön.
Ja,
und,
oder?
Ja, das wäre schön und wäre auch, ich glaube, auch technisch machbar, wenn wir Systeme hätten, die miteinander reden. Also das kommt ja meistens, also solche Nachrichten kann man über einen Fahrscheindrucker senden zum Beispiel. Ne? Der Fahrscheindrucker kann ja, das ist ja nicht nur einer, der einfach ein Papier ausdruckt, sondern der ist ja heute eigentlich das A und O des Linienverkehrs und regelt eigentlich alles. Er regelt die Ansagen im Bus, er regelt die Anzeigen vorne und so weiter und so fort. Und das könnte man über solche Fahrscheindrucker, wenn man ein gleiches System hätte, auch abbilden. Das ist aber nicht der Fall.
Gibt da, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich gebe da nur zu bedenken, wir haben es ja hier mit mehreren Playern zu tun.
Ja.
Ich erwähne jetzt einfach mal den Begriff Deutsche Bahn und spätestens dann wird es schwierig.
Ja. Ja, ja, stimmt. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an das Thema, was wir während Corona hatten mit den Gesundheitsämtern, dass es da auch keine einheitliche Software gab und keine einheitlichen, also da sind ja in den Anfangstagen irgendwelche Faxe hin und her geschickt.
Ich wollte gerade, da muss ich Ihnen widersprechen, wir faxen nicht mehr.
Herr Engelhardt, gibt es bei Ihnen noch eine Zugbrücke, über die die Ritter kommen?
Ja, wir haben auch noch Schwefel und Dirt Hair.
Naja, aber das ist schon Wahnsinn, oder? Man sollte ja meinen, dass das, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wie Ausbildungen in anderen europäischen Ländern sind, dann sollte man doch meinen, dass man zumindest jetzt mal auf Bundesebene so ein Kommunikationsthema, was 2026 zu lösen ist, also machbar wäre es technisch, ja, aber das sind dann eben die verschiedenen Player, die alle dann unter einen Hut müssen, ne?
Ja, und da vielleicht ergänzend, die Hürden sind hier ja schon teilweise von Kommune zu Kommune.
Ja.
Von Landkreis zu Landkreis. Also wenn wir jetzt in diese Themen einsteigen, das geht um Fahrzeugstandards und so weiter, da reden wir wirklich davon, dass in einem Landkreis unterschiedlichste Systeme fahren und hessenweit ist schon nicht koordiniert.
Okay, also dann gehen wir jetzt mal von diesem Großen, was nicht koordiniert ist, nochmal in das Kleine. Ich weiß auch nicht, Herr Engelhardt, das tut mir leid. Ich werde gleich noch mal ein paar Fragen an den Herrn Diel stellen, dass ich noch mal bei Ihnen lande.
Nein, nein, alles gut.
Mich würde das jetzt doch noch mal interessieren. Also wir gehen jetzt mal davon aus, es sind Kinder in einem Schulbus und die brauchen einen Anschlussbus. Und der würde normalerweise die auch noch mitnehmen und die würden nach Hause kommen. Und jetzt ist aber diese ungeplante Baustelle da. Können Sie von Ihrem Unternehmen etwas sagen, wo Sie sagen, bei uns wird das dann so und so gehandhabt? Auch wenn wir wissen, das gilt jetzt nicht für das gesamte Sendegebiet dieses Podcasts.
Ich kann sagen, bei uns läuft das absolut, im Rheingau läuft das alles super. Das kriegen wir organisiert.
Also das ist ja jetzt aber, also ich weiß jetzt gerade nicht, Sie strahlen dabei so, ob da leichte Ironie im Spiel ist oder
ist ja so, ob das glaubt, da spreche ich für den Engelhardt ja auch mit. Wir haben letztendlich ja vor Ort eine Leitstelle, die natürlich die Dinge organisiert. Ja, und ich sag mal, ich unterstelle jetzt einfach mal, irgendwo 20 Kinder oder irgendwas, dass die irgendwo rausgelassen werden, das würde ich jetzt mal im Normalfall würde ich unterstellen, dass das nicht so einfach passiert, sondern dass da Rückmeldungen gibt, beziehungsweise es dann noch Anschlussverbindungen irgendwann gibt. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also so Worst-Case-Szenarien, wer kann sie nie ausschließen. Ja, so ungefähr, die haben 21 Uhr der letzte Bus oder irgendwie und dann stehen die irgendwo und kommen nicht mehr. Also diese Horrorszenarien, also ich kenne sie jetzt persönlich so nicht, dass es die gibt, wissen wir alle. Aber ich glaube, dass wir da schon im kleinen Rahmen dadurch, so sind wir ja auch aufgestellt, das schon noch organisiert bekommen.
Ja.
Oder Frank?
Ja, also ich kann das ja jetzt nur für uns intern beurteilen, wenn wir jetzt dieses Problem haben, dass ein Anschlussbus irgendwo nicht erreicht werden kann, wenn es normal weiterläuft, dann gibt es schon Telefonate mit den Fahrern und dann wartet der eine auf den anderen auch schon. Das ist eigentlich Standard, ja.
Aber es ist grundsätzlich, schätzen Sie es so ein, dass wir auch akzeptieren müssen, dass ein funktionierender ÖPNV in Zukunft stärker davon abhängig ist, wie gut Straßenbaustellen und wir bauen nun mal gerade unser Land um, was ja auch dringend notwendig ist, also wie gut Straßenbaustellen koordiniert werden, Herr Diel?
Ja, nicht nur Straßen, auch Bahnbaustellen. Weil die spielen halt auch immer rein. Das sage ich ja, wir haben immer mehrere Player. Und wenn dann die entsprechenden Verbindungen oder die Bahn nicht kommt, das sind auch große Probleme, dann weichen die Fahrgäste auf den Bus aus. Sowas haben wir auch, haben wir überfüllte Busse. Also ich könnte da jetzt viele, viele Beispiele nennen. Es ist ein sehr komplexes System und man kann auch nicht einfach nur auf die Bahn schimpfen, weil wir kennen die Probleme der Infrastruktur. Und wenn wir über Technik bei der Bahn und Digitalisierung reden, dann sind wir ja beim Faxgerät. Das ist alles schwierig, aber wir müssen es angehen und dann sind wir auch gleich wieder bei Kosten und so drehen wir uns so ein bisschen im Kreis.
Ja, das stimmt, genau. Ja, gehen wir mal an das Thema dieser Herausforderung mit der Finanzierung ein. Wir haben jetzt gerade einmal die Komplexität der Baustellen und der verschiedenen Player erörtert. Aber wenn wir jetzt sagen, wir möchten ein stabiles und vielleicht auch mit Blick auf 5 oder 10 Jahre ein besseres Angebot haben, ist ja immer die ganz große Frage, wer bezahlt das? Ja, auf der einen Seite möchten wir den Ausbau haben und dann wissen wir, dass die öffentlichen Haushalte massiv unter Druck sind. Ja, wir hatten ja jetzt, ist noch gar nicht so lange her, vor der jetzt zurückliegenden Sommerpause gab es ja auch den Appell von, ich glaube, 294 Bürgermeistern, die sich nach Berlin gewandt haben, gesagt haben, hier, ihr müsst bitte was machen, ihr müsst diese finanziellen Herausforderungen der Kommunen im Blick haben. Das klang sehr dramatisch und mit allen Bürgermeistern, mit denen wir bislang gesprochen haben, ist es auch so, dass die wirklich sagen, es ist ein Drama. Herr Diehl, was hören Sie aus den Bootsunternehmen? Ist diese finanzielle Situation da ein existenzielles Problem?
Es geht auf jeden Fall in die Richtung. Also wir haben jetzt eine relativ glückliche Situation in den letzten Jahren gehabt, dass wir auch von Seiten der Landesregierung davon ausgehen konnten, dass der ÖPNV gefördert wurde. Wir haben also eher mehr Leistungen in den letzten Jahren zu verzeichnen gehabt als Abbestellungen zum Beispiel. Aber dieser Trend kehrt sich gerade um aufgrund der leeren Kassen. Also wir reden jetzt von leeren Kassen und reden auch jetzt erstmals davon, dass in Landkreisen, Kommunen und so weiter, das sehen wir auch in unseren News-Tickern, die wir so bekommen, deutschlandweit, dass es da jetzt darum geht, einzusparen. Und das große Problem, was wir noch natürlich haben, ist mehr Leistung, am besten noch höhere Qualität, höhere Löhne, die haben wir nun mal. Das wird sich auch nicht ändern. Und das Ganze für weniger Geld, die Rechnung kann ja nicht aufgehen. Also wir sagen, wir brauchen eigentlich langfristige, verlässliche Finanzierungsvereinbarungen. Und das ist natürlich ein großes Problem, wo dann natürlich das Land sagt, wo sollen wir unser Geld herbekommen? Die Kommunen sagen das. Bund und Land spielen sich die Bälle zu. Das ist ja auch in allen anderen Bereichen so. Und das ist natürlich ein großes Problem. Andererseits muss man da auch die Verantwortlichen ein bisschen in die Pflicht nehmen. Wir haben eben auch das große Problem, dass wir seit Jahren, ich glaube, da sind wir Unternehmer uns einig, über Standards diskutieren oder beziehungsweise uns Standards vorgegeben werden, die uns erstens keine Spielräume mehr lassen, also keine wirtschaftlichen Spielräume mehr lassen. Und das, was dort quasi uns vorgegeben wird. Ja, wir haben keine Freiheit mehr, wir können nicht mehr am Markt agieren und sagen, ich kaufe dieses System, weil es günstiger ist. Sondern es wird alles bis zur letzten Schraube vorgegeben. Und diese Kosten, die könnte man deutlich reduzieren. Also ich bin jetzt ein großer Freund, in meiner Branche weiß man das, in Hessen, des sogenannten Hessenbusses. Wenn wir einen Bus hätten in ganz Hessen, der wäre günstiger zu produzieren, der wäre für die Industrie ein Anreiz für uns, diesen Bus auch vielleicht schneller bereitzustellen und. Und so haben wir ganz viele Faktoren, da sind wir dann beim Ausschreibungswettbewerb und Bürokratie, die man wirklich verbessern könnte. Mhm. Und wir rechnen öfter mal intern in unserem Verband, dem LHO, und wir kommen da auf Millionenbeträge im Jahr, die man locker, also wir reden wirklich von locker, einsparen könnte. Und da hängt es so ein bisschen dran, dass da irgendwie noch der Wille fehlt. Da muss man halt auch auf Landesebene beginnen und letztendlich in jeder Kommune vielleicht auch mal auf irgendeine Kleinigkeit verzichten. Aber wir reden ja nicht von Sicherheit.
Ja, klar.
Schon von Frank, sage ich das richtig? Wir reden, ja.
Ihr redet von, ich weiß, wie viel Räder hat ein Bus, Herr Diehl?
Der hat 6 Räder, das ist schon überall gleich, aber es geht dann um Ausstattungsdetails, die in jedem Landkreis anders sind. Der eine hat eine grüne, der andere braucht einen gelben Sitz und blau und dies und alles Dinge, wo man sich fragt, würdigt das der Fahrgast? Also fährt deshalb eine Person mehr mit, wir alle glauben, dem ist nicht so.
Ja, und vor allem, ich meine, es muss ja auch für euch planbar sein. Also wenn ich jetzt alleine daran denke, Sie haben gerade gesagt, also Gott sei Dank, ja, es gab die Zeit, dass es mehr investiert wurde. Wir haben das Deutschlandticket eingeführt. Aber wenn ich jetzt alleine schon schaue, also die Menschen in die Mobilitätswende zu bekommen und zu sagen, statt dass jeder ein Auto vor der Türe hat, was irgendwie 90% der Zeit vor der Türe steht und nicht gefahren wird, steigen wir auf Bus und Bahn und Fahrrad um. Das ist toll, ich liebe es. Aber wenn ich bin ja selber Nutzer, ich sage immer N gleich 1, ja. Wenn ich alleine sehe, was ich im Deutschlandticket jetzt schon für Sprünge hatte, von 0 Euro bis 79 Euro und ich weiß nicht was, das ändert sich ja immer. Und das ist ja für Sie wahrscheinlich auch mega schwer. Also wenn sich die Einnahmen auf der Einnahmenseite das von den Fahrgästen ändert, dann ist es ja auch schwer, solch langfristige Planungen zu machen. Ich meine, so ein Bus, der kostet ja ein bisschen mehr als ein IKEA-Schrank, ne? Das sind ja Investitionen. Herr Engelhardt, wie lange plant man eine solche, also ich habe mal gehört, ich darf das jetzt mal gerade hier spoilern, liebe Hörer des Podcasts, ich komme aus der Automobilbranche in meinen beruflichen Anfängen und damals hat man gesagt, dass ich war bei BMW und damals hieß es, keine Werbung, aber ein tolles Auto, damals hieß es, ungefähr 7 Jahre haben Menschen ein Auto auf ihrer Einkaufsliste, bevor sie ein neues Auto kaufen. Wie sieht das bei einem Bus aus, Herr Engelhardt?
Ja gut, wir beim Linienbus ist es so, dass wir von Vertragslaufzeiten ausgehen. Ne? Also je nachdem, wie der Vertrag die Laufzeit hat, so 8 bis 10 Jahre. Mhm. Und natürlich kommt es auf die Laufleistung drauf an. Also es gibt durchaus auch Verträge, wo der Bus keine 8 bis 10 Jahre fahren kann. Wenn er im Jahr 100 bis 120, 30.000 Kilometer fährt, dann ist das natürlich mit 1,5 Millionen Kilometer nicht mehr möglich. Aber im Allgemeinen ist es so, das Fahrzeug über die Laufzeit des Vertrages gerechnet.
Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt 60. Also diese Zahl, die ich da genannt habe mit den 7 Jahren, die ist auch schon ein bisschen was her. Aber ja, das heißt ja auch im Grunde genommen, also die Investitionen in neue Fahrzeuge, die ist ja auch von langer Hand geplant und nicht jetzt mal, dass ich jetzt sage, okay, jetzt in einem halben Jahr ändert sich hier was und dann brauche ich auf einmal 3 neue Busse plus 3 neue Busfahrer, die den Bus auch fahren können. Ne?
Ja gut, es kommt jetzt auch drauf an. Also diese Verkehre werden ja von Verkehrsgesellschaften in Bündel geschafft, gepackt und dann aus europaweit ausgeschrieben. In diesen Ausschreibungen sind ja Lastenhefte, wo die Fahrzeuge beschrieben werden, wie sie auszusehen haben. Das war gerade das Thema von Herrn Diehl, dass da teilweise Sachen drin sein müssen, die kein Mensch braucht. Aber davon mal abgesehen, dann sind diese Lastenhefte da. Und wenn diese Ausschreibung gestartet wird, dann ist es natürlich so, dann mache ich mir Gedanken, hole Angebote ein von Fahrzeugen. Also das ist in unserem Betrieb so, weil wir nicht ganz so groß sind. Hole Angebote ein für Fahrzeuge, weiß dann, was sie kosten, kalkuliere sie ein und das für die Laufzeit. Länger planbar ist das ja eigentlich gar nicht. Und ich kann ja auch nicht einfach, wenn ich jetzt einen gewissen Wert A kalkuliert habe, dann auf einmal, ach naja gut, ich kaufe nochmal 5, 6 Stück. Das funktioniert ja nicht. Das ist ja jetzt keine Kaffeemaschine, sondern das sind ja Fahrzeuge, die richtig viel Geld kosten. Ne? Und außerdem auch mittlerweile Lieferzeiten haben, die bei 15 bis 18 Monaten liegen.
Jetzt hat Herr Diehl das angesprochen, Sie haben das bestätigt, dass man dann manchmal Ausschreibungen bekommt, wo man sich echt an den Kopf fasst und wo man sagt, muss dieses kleine Detail, muss das jetzt sein? Jetzt, Sie nicken mit dem Kopf, der Herr Diehl nickt mit dem Kopf, ich nicke mit dem Kopf. Und ich wette, jeder, der jetzt im Bus sitzt und diesen Podcast hört, sagt ja, Kinders, dann ruft doch da an, kann man das nicht auf dem kleinen Dienstweg klären? Kann man diese Ausschreibungen da nicht entsprechend anpassen? Möglicherweise haben Sie da einen besseren Einblick als wir. Können Sie... ich weiß nicht, jetzt, wenn ich da jetzt Herr Diehl, Herr Engelhardt, das, wer ist da der beste Ansprechpartner?
Da können wir beide ein Lied von singen.
Ja, singen Sie uns das mal. Woran liegt das, dass man...
Na, das ist relativ leicht, weil das ist natürlich auch vielleicht die deutsche Mentalität. Ich sage mal gern, diese Vorgaben kommen ja auch aus dem Ingenieurswesen und dann sind wir bei den Normen und sonstigem. Bei uns wird halt gerne alles geregelt. Und es ist ja auch in der Bevölkerung gang und gäbe. Also wenn irgendwo etwas schief läuft, dann schreit irgendwer und es muss geregelt werden. Und hier ist es letztendlich so, dass wir, sagen wir mal, normalerweise sind wir natürlich jetzt schon ganz tief in den unseren Ausschreibungsthemen drin, uns fehlen sogenannte funktionale Ausschreibungselemente. Also ich sage einfach mal, es müsste ausgeschrieben werden, der Bus muss von A nach B fahren und muss dies und dies leisten können. Der Auftraggeber muss quasi sagen, das ist die Voraussetzung, aber er muss nicht jede Schraube und jedes einzelne IT-System und so weiter vorgeben. Bordrechner, wie der Herr Engelhardt, im Vertriebssystem, GPS-Ortung, Fahrgastinformation, Zählsysteme, was wir heute an Schnittstellen, also das ist ja eine IT-Landschaft heute in so einem Bus und die ist bei jedem Bus unterschiedlich. Also wir haben einen Standort im Rheingau in Österreich-Winkel. Da fahren wir Linien für unseren Podcast-Auftraggeber RTV. Ja. Aber wir fahren genauso für den Rhein-Main-Verkehrsverbund. Das ist schon einer der größeren Verbünde Deutschlands.
Auch schon zu Gast im Podcast.
Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Busausfall haben, dann wird dort in Kauf genommen, dass dann kein Bus fährt, bevor auf der RMV-Linie ein Bus mit RTV fährt oder auf der RTV-Linie ein Bus mit RMV. Und das da spätestens merkt auch der Kunde, ich sag mal, es kommt Gott sei Dank nicht häufig vor, aber ein Fahrzeugausfall, ein kurzfristiger, kann vielleicht nicht kompensiert werden, weil gerade auf dem Hof nur ein Fahrzeug steht, was in einem anderen Linienbündel, so nennt man das, eingesetzt wird. Und da, spätestens da muss man sich doch fragen, welchen Nutzen hat denn der Fahrgast davon? Keinen. Und so haben wir ganz viele Dinge und es geht eben dann so weit, dass wir eben uns auch damit, was ich eben schon mal sagte, die Möglichkeit genommen wird, am Markt tätig zu werden und aus unserer Sicht Preise anzufragen, den günstig, also für uns quasi den günstigsten Weg zu finden, die Leistung darzustellen. Das nimmt uns der Auftraggeber ab, weil der sagt ganz genau bum, bum, bum. Und dann brauchen der Engelhardt und ich, wir fragen alle die gleich, oder wir brauchen gar nichts mehr anfragen. Auch die Lieferanten haben den Vorteil, die da im Boot sind, die wissen, sie kriegen den Auftrag eh, ich übertreibe das jetzt mal. Mhm. Also das ist nicht das, was wir uns eigentlich wünschen, um am Markt tätig zu sein. Wir wünschen uns da mehr Freiheit. Die Ergebnisse, die sind wichtig und deshalb funktional und nicht jede Schraube, wie es aktuell eben passiert. Und wenn wir die nicht einhalten, wird es auch alles pönalisiert. Das muss man halt auch wissen. Also wenn dann wirklich ein Bus fährt, dann wird man bestraft dafür, dass der falsche Bus fährt. Das muss man halt auch wissen. Ja, ja.
Also ich übertrage diese Geschichte jetzt mal auf. In unserem Betrieb fällt die wirklich tolle Siebträger-Kaffeemaschine aus, ja? Also mit der ich wirklich diesen perfekten Espresso nach der Mittagspause mache. Jetzt, was ist jetzt die Alternative? Es gibt keinen Kaffee oder wir holen die Filtermaschine wieder aus dem Keller hoch und sagen, dann gibt's jetzt mal eben 3 Wochen Filterkaffee und dann wird aufs Knöpfchen gedrückt und dann ist das halt nicht 19 Bar und ich weiß nicht was, aber ich habe einen Kaffee und der schmeckt lecker. Das
kommt
dann noch
dazu.
Kommt
aber am Ende des Tages Ihr Chef und zieht Ihnen was aus der Gehaltsabrechnung ab, weil das so nicht im Vertrag steht. Sie dürfen nur die gute Kaffeemaschine benutzen.
Oder wenn ich eine neue Steuersoftware haben möchte für meine Buchhaltung, dann interessiert mich doch auch nur das Ziel. Meinetwegen eine Schnittstelle zu DATEV, aber ich muss doch nicht diese ganzen, interessiert mich als Unternehmer überhaupt nicht. Wir haben es 100% erkannt.
Wenn in Hessen alle Kommunen, alle Auftraggeber so denken würden, dann würden wir viel Geld sparen. Und ja, weil da hängen so viele Hebel dran, kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, und das ist das, und das finde ich einerseits das Traurige und andererseits das Spannende und aber auch das Gute an dem Podcast, dass, also, man denkt immer, warum ist das so und warum kriegen wir die Sachen schneller geregelt und warum passiert da nicht mehr dran? Jetzt gibt es ja Gremiensitzungen, es gibt auch diese Tagungen, sie sitzen alle zusammen in Netzwerken, tauschen sich aus. Man ist ständig dran, es zu verbessern. Dieser positive Blick insgesamt auf die Zukunft, der ist ja auch positiv, aber es sind einfach jetzt auch alles noch Sachen, die gemacht werden müssen.
Vielleicht einen letzten Satz dazu, nur dass da wird ja auch versucht, bei all diesen Auftraggebern wird versucht, Know-how aufzubauen, was ich grundsätzlich ja nachvollziehen kann. Mhm. Aber bei uns ist es vorhanden. Unseren Betrieb gibt es seit 90 Jahren. Wir kennen unsere Fahrzeuge, wir kennen unsere Mitarbeiter, wir haben unsere Betriebshöfe. Uns muss man vertrauen. Und wir sind dann auch in der Lage, die wirtschaftlich beste Lösung zu finden, die auch vielleicht noch nicht nur wirtschaftlich ist, sondern auch über den Tellerrand hinausgedacht funktioniert. Und das traut man uns nicht mehr zu. Das ist leider. Aber das ist jetzt auch kein reines hessisches Problem.
Nee, das ist es nicht.
Das ist überall.
Das ist es nicht. Und das betrifft auch nicht nur die Mobilität. Das ist in der Tat eine Überregulierung und Übervorsichtigkeit, und. Das sind wirklich an Themen. Sind wir wirklich an vielen Themen, von vielen Herausforderungen ran. Ich möchte gerne noch einen Player noch mal gerade mit reinnehmen. Und Sie fragen, ob auch der Fahrgast einen anderen, Sie lachen schon, Herr Diehl. Das schneiden wir nicht raus. Nein, Sie ahnen, worauf ich hinaus möchte. Ist es so, dass wir alle vielleicht auch ein bisschen zu sehr diese Deutschland-Ticket, 0-Euro-Ticket-Idee im Kopf haben? Muss uns der ÖPNV als Fahrgast auch etwas mehr wert sein? Ich meine, wissen Sie, an der Tankstelle sehe ich jeden Tag, was es kostet, wenn ich das Auto voll tanke. Und wenn ein Busticket teurer wird, ist ein großer Aufschrei da, ne?
Ja, man musste das eigentlich, was ist zuverlässiger ÖPNV und was bedeutet das? Weil wir haben die Diskussion ja, Sie haben es ja erwähnt, bei jeder Runde des Deutschland-Tickets werden diese Diskussionen geführt. Da ist der Bund im Spiel, da sind die Länder im Spiel, da geht es immer um viel Geld.
Ja.
Und letztendlich ist es eine Definitionssache und man muss überlegen, im Gesamtsystem brauchen wir Geld und wenn wir die ganzen Themen Antriebswende und so weiter noch mit berücksichtigen, brauchen wir ganz, ganz, ganz viel Geld. Und da traut sich keiner, es wagt sich keiner so richtig aus der Deckung, weil klar ist, es kostet alles viel Geld, was eben nicht da ist.
Und was ich jetzt vielleicht auch nur noch mal für die Menschen, die unseren Podcast hören und noch nicht regelmäßig Bus fahren, ich kann es euch immer wieder nur sagen, hört, also macht eine Vollkostenrechnung. Das ist eben nicht nur der Sprit, sondern es ist der gefahrene Kilometer. Und ganz wichtig, Ich habe es jetzt am Samstag wieder gehabt. Ich bin in die Stadt gefahren zum Einkaufen und ich war ein paar Stunden da. Es waren keine 7. Es waren keine 7 Stunden, es waren erst recht keine 24 Stunden. Ich hatte 20 Euro Parkticket zu zahlen. Und auch das muss man ja mal mit reinrechnen. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich bleib noch ein Stündchen länger in der Stadt, weil hier gibt's ein tolles Café, hier gibt's einen perfekten Siebträger Cappuccino, dann muss ich ja fast die Kosten fürs Parkhaus noch mit auf den Cappuccino draufrechnen. Also alles Sachen, die beim ÖPNV wegfallen, ne?
Ja, und das Lebensqualitätsthema dürfen Sie nicht vergessen. Sie könnten, wenn Sie mit dem ÖPNV fahren, auch noch ein Aperölchen trinken.
Sehr gut, sehr gut. Starten nicht jetzt langsam auch wieder die schönen Weinfeste in...
Da ist der Herr Engelhardt der Profi.
Ja, die starten.
Herr Engelhardt, ich wollte eigentlich mit Ihnen jetzt über die Klimatransformation sprechen und auch da nochmal so ein kleines Fass aufmachen. Aber lassen Sie uns über Weine sprechen. Wie wird der Jahrgang?
Ups. Ja, es gibt weniger Ertrag mit hohen Qualitäten.
So, auch das ist dem Klima geschuldet übrigens. Also von dem her haben wir da eigentlich vom Wein wenig Ertrag, ja, weil wir natürlich Ernteausfälle zu berücksichtigen haben. Aber dafür muss er ein bisschen früher gelesen werden und hat ein paar Grad Öxle mehr, ne?
So früh wie nie zuvor gelesen, ja.
So früh wie nie, ne? Mhm.
Aber das Thema Klimatransformation ist auch ein sehr schönes Thema.
Ja. Ja, also nicht nur, weil die Erntehelfer möglicherweise mit Bus und Bahn in die Weinberge kommen. Erzählen Sie mal, wie erleben Sie das als Unternehmer, diese?
Genau, da sind wir wieder beim Thema, wo wir eben waren mit der Finanzierung. Weil das gibt ja erst ein richtiger Kostenblock, wenn jetzt, das Ganze umstrukturiert werden muss. Wer muss sich ja vorstellen, wir kommen jetzt aus reinen Betrieben mit Dieselbussen, die sind morgens getankt worden, da liegt ein Tank in der Erde oder man fährt an die Tankstelle und tankt. Und jetzt auf einmal muss man auch Ladeinfrastruktur bereitstellen für diese Fahrzeuge. Mhm. Es gibt andere Voraussetzungen, was auch sicherheitstechnisch ist, wegen Brandgefahr und so weiter und so fort. Man braucht mehr Raum und man braucht natürlich um zu laden auch Strom. Und dieser Strom ist in vielen Gebieten einfach nicht da. Also bei uns hier im Betrieb, da haben wir den Netzbetreiber schon nachgefragt. Also es gibt hier eigentlich nicht genügend Strom, um alle jetzt vorhandenen Fahrzeuge zu laden. Aber da wird es mit Sicherheit auch in naher Zukunft Möglichkeiten geben. Gehe ich von aus, wenn man das möchte. Allerdings, dann sind wir wieder bei der Finanzierung, kostet das sehr, sehr viel Geld. Und da müssen halt die Aufgabenträger und natürlich auch Land und Bund bereit sein, dass, wenn man das wirklich will, muss man es auch finanzieren. Und das ist so ein Punkt, wo ich jetzt ganz groß sehe, es hakt gerade. Es wurde alles mit einem Enthusiasmus gestartet, irgendwann vor einigen Jahren. Und da habe ich gesagt, ja, bis da und dahin. Und dann wird eine Clean Vehicle Direktive gebaut, die sagt, okay, bis 2030 waren alle elektrisch oder halt eben emissionsfrei. Und jetzt auf einmal weichen wir nach und nach auf die Automobilhersteller, ja, die gesagt haben, Audi zum Beispiel sagte, wir machen keinen Diesel mehr und jetzt plups, dieses Jahr wieder gibt's einen neuen 6-Zylinder Diesel. Und das sind so Sachen, die auch bei den Busherstellern natürlich auftauchen werden. Und das sind halt die Herausforderungen, die wir haben. Wir müssen Infrastruktur bereitstellen und müssen nachher auch unsere Linien komplett anders planen, weil die Reichweiten, die ein Dieselbus hat, wird ein elektrischer Bus in den nächsten 20 Jahren nicht erreichen. Das sage ich jetzt mit meiner technischen Erfahrung voraus. Es gibt Sprünge, aber diese Sprünge, ich meine, wenn ich heute einen Dieselbus, den kann ich mit einem anständigen Tankvolumen, kann ich den 1000 Kilometer fahren, einen Linienbus auch, je nachdem. Das wird mit einem Elektrobus nicht der Fall sein. Nein, und es ist ja auch so, im Winter habe ich wesentlich weniger Reichweite wie im Sommer. Ja. Das ist, im Diesel sind das marginale Unterschiede und beim Elektrofahrzeug oder beim emissionsfreien Fahrzeug sind das groß. Und es muss halt finanziert werden. Wir sind bereit, wir würden es machen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Also die Unternehmen im Land Hessen, unsere ganzen Mitglieder des LAO, glaube ich, es sind ja schon einige, die da ganz aktiv sind und auch ganz viel Elektromobilität schon haben. Wir sind bereit.
Herr Engelhardt, und es ist aber auch so, auch wir Verbraucher sind ja verunsichert. Ich habe jetzt irgendwie letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt gedacht, jede Pommes, die ich da gegessen habe, ich tue was für die Energiewende, ja. HVO 100, Herr Diehl, jetzt mal Ihre Frage an Sie. Aber habe ich das richtig gemacht oder ist das eigentlich totaler Schwachsinn noch auf, also da was ich jetzt sagen will, ist dieses Diesel, was aus Altspeiseöl vom Weihnachtsmarkt von den Pommes gewonnen wird.
Wenn es denn aus dem Altspeiseöl kommt, dann ist es wirklich, dann haben auch unsere ökologischen Parteien da kein Problem mit, aber es kommt ja nicht immer nur daher, sondern eben auch aus anderen Quellen. Deshalb, ich sage Technologieoffenheit, das ist ja eigentlich das Thema, was wir auch schon immer für uns auf der Agenda stehen haben. Man darf die Klimaziele nicht in Frage stellen, aber wir müssen das Ganze offen diskutieren. Also ich glaube, dass heute ein großer oder der überwiegende Teil unserer Verkehre mit Elektrobussen gefahren werden kann. Wir haben aber weiterhin auch noch Verkehre, die aufgrund der Laufleistungen, der täglichen Laufleistungen schwer darstellbar sind. Die entscheidende Frage ist aber, wie es der Frank Engelhardt schon gesagt hat, bei uns eher das Thema Infrastruktur. Infrastruktur muss bei den Verkehrsunternehmen liegen und nicht, wie das teilweise jetzt geplant wird, bei irgendwelchen öffentlichen Gesellschaften, weil der Staat macht nichts besser als wir. Und wir haben in den letzten 100 Jahren oder 90 Jahren auch die Infrastruktur gehabt. Wir haben auch Tankstellen gebaut, wir haben Betriebshöfe gebaut, wir haben Werkstätten gebaut. Und teilweise wird dann jetzt so ein bisschen getan, als könnte das der Staat besser als wir. Ich sehe keinen Grund. Im Gegenteil, die Kollegen von mir, die schon Energieinfrastruktur aufgebaut haben, die haben das in der Regel schneller gemacht als die Kommunalen, will sagen, wir können es wahrscheinlich schneller und günstiger. Es gibt keinen Grund, dass man da wieder versucht, das jetzt zu verstaatlichen und noch mehr Staat dort einzurichten. Ja. Das ist mir wichtig. Das können wir auch. Und HVO 100 ist sicherlich nicht die Zukunft, aber ich sage immer, es ist besser als nichts. Also einfach die Dinge da, wo es möglich ist, voranzubringen und etwas zu verbessern, das muss doch eigentlich unser aller Ansatz sein. Und auch mit kleinen Schritten kommen wir eben zum Ziel. Und ein Punkt, der wird aktuell ziemlich vergessen. Ich erlebe das, weil ich auch in anderen Gremien unterwegs bin. Wir haben mittlerweile auch ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis. Wir diskutieren gerade in anderen Kreisen darüber, wie wir denn in irgendwelchen Sicherheitsfällen den Verkehr darstellen wollen. Und der wird dann eben nicht mit Elektromobilität gehen. Wir sagen, ich gehe mal davon aus, es wird dort auch ein Umdenken kommen müssen. Wir erleben das jetzt gerade. Fragen Sie mal, welcher Krankenwagen als E-Fahrzeug fahren soll in der Zukunft oder THW oder Feuerwehr. Da werden Ihnen alle sagen, den belassen wir mal schön als Diesel. Und ich gehe davon aus, dass es auch eine gewisse Businfrastruktur weiterhin, sei es 10-20%, als Diesel geben wird, weil wir auch ja in einem bestimmten Fall diese Fahrzeuge dringend benötigen und die dann fahren müssen, auch wenn der Strom ausfällt.
Also, wollte ich gerade sagen, was Sie ansprechen, Herr Diehl, Sie sagen ja, wir brauchen die Flexibilität, wir brauchen die Offenheit und am Tag der Aufnahme, also wir, das wisst ihr, liebe Hörer, wir nehmen den Podcast natürlich früher auf, der muss dann geschnitten werden, etc. Heute ist ein Anschlag vereitelt worden auf ein großes Kraftwerk in Brandenburg zum Thema Abhängigkeit, Krisenresilienz. Sachen, über die wir uns vor 2 Jahren vor Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine noch keine Gedanken gemacht haben. Auch das spielt heute eine Rolle. Und deswegen ist dieses, wir schauen jetzt auf die nächsten 10 Jahre, haben eine Idee davon, wie wird Mobilität sein. Dass wir sehen das, wie schnell sich Sachen ändert und wie wichtig die Flexibilität der Unternehmer vor Ort sind, die eben genau das immer sein mussten, flexibel, ja. Ja. Also, wir tragen diesen Podcast auf der Datenautobahn persönlich nach Berlin und geben ihn da ab, damit er da nochmal gehört wird. Nicht ohne vorher von Ihnen. Ich sag also jetzt schon mal echt danke für dieses offene und sehr, 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 sehr ehrliche Gespräch, lieber Herr Engelhardt, lieber Herr Diehl. Aber ich habe noch eine Sache jetzt mal aus Sicht der Fahrgäste, die uns noch umtreibt, wenn wir darüber sprechen, wie sieht Verkehr in 10 Jahren aus. Das Fass will ich noch kurz aufmachen. Wie ist Ihr Blick darauf? Braucht es denn noch das Bargeld im Bus, also den Fahrscheinverkauf? Lieber Herr Engelhardt, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie Taschengeld fahren oder haben Sie im Handy Ihre Kreditkarte, wenn Sie unterwegs sind?
Ich sitze immer am Lenkrad, ich muss nichts zahlen.
Ja.
Nein, Ich sehe diese Thematik, da haben wir immer mehr Probleme mit, was Fahrscheinverkauf und Fahrscheinkontrollen vor allen Dingen angeht, dass die Fahrer, wenn sie Fahrscheine kontrolliert, auch teilweise angegangen werden. Und dann beim Fahrscheinverkauf, das ist ja praktisch der gleiche Vorgang, der Fahrscheinverkauf und die Fahrscheinkontrolle, ne, wenn einer keinen Fahrschein hat. Nein, ich sehe das so, dass das auch geregelt werden müsste, dass der Fahrer da gar nichts mehr mit zu tun hat.
Ja.
Dass wir Systeme entwickeln müssen, dass der Fahrgast in den Bus kommt. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, das ist
QR-Code. Also ich habe es in Italien. Wenn du in Italien an, ich bin jetzt von Mailand nach Bologna gefahren. Ich bin gar nicht aufs Gleis gekommen, ohne nicht meinen QR-Code vorzuzeigen, und dann konnte ich erst aufs Gleis. Bam. Ne?
Das wäre ja so eine Lösung. Ne? Und diese Systeme, ich meine, es gibt ein System in der Niederlande, da checken die Leute in Straßenbahnen ein und checken wieder aus. Und da macht auch die Statistik wirklich Sinn. Da kann man dann so wirklich genau messen. Aber dieser Fahrscheinverkauf mit Bargeld und mit Papierticket, denke ich, sollte schnellstens aus der Welt geschafft werden. Aber ich habe noch mal was. Ich habe noch mal ganz schnell was zu eben. Sie sagen Altspeiseöl. HVO wird nicht aus Altspeiseöl hergestellt. Es ist ein rein pflanzlicher Kraftstoff.
Ach, guck an.
Ja.
Guck an, ich habe mir diese Pommes so, jede einzelne Pommes, habe ich mir so schön geredet.
Das waren die 200er Diesel-Mercedes, die das genommen haben. Keine Ahnung, die mit den großen Scheinwerfern noch. Nein, HVO ist ein rein pflanzlicher Kraftstoff, der 90% CO2 reduziert.
Also, wenn das hier mal nicht der Service-Podcast Nummer 1 ist, in dem wir auch darüber aufklären, was sich jetzt tatsächlich hinter HVO 100 versteckt. Ich habe echt gedacht, gerade das ist ja dieses Wiederverwerten. Das wäre ja ein tolles Produkt.
Ja, HVO 100 hat den Vorteil, man kann ihn in jeden Diesel, der heute auf der Welt zugelassen wird, reinschütten. Man kann auch morgen wieder Diesel reinschütten, übermorgen wieder HVO 100. Genauso kann man die Tankstellen belegen. Man kann morgen HVO, übermorgen Diesel rein. Das ist kein Thema. Das vertragen die Motoren. Der HVO 100 hat einen riesen Vorteil. Wir haben ja bei der Verbrennung von Diesel entsteht sehr viel Schlacke. Und diese Schlacke sammelt sich heutzutage in den Abgasboxen, die Busse drin haben, weil sie Euro 6 sind, an und muss auch irgendwann ausgebrannt werden. Also die regenerieren dann, und dann wird ganz viel Kraftstoff und Hitze erzeugt, und dann wird das praktisch dieses AdBlue, dieser Harnstoff, der dann genommen wird, der Harnstoff neutralisiert praktisch diese Schlacke und sie wird entsorgt. Das ist bei diesem HVO 100 einfach nicht mehr erforderlich, weil keine Schlacke entsteht beim Verbrennen. Man kann den auch, wenn man Diesel auf die Erde kippt, gibt's ja immer so Riesenlachen, und gibt's ja immer so schöne Regenbogenfarben, wenn Wasser drüber kommt. HVO 100 hat dieses überhaupt nicht.
Damit werden auch die Busse dann günstiger, ne? Wenn ich auch nicht mehr diese Schlackebehälter.
Das nicht. Der HVO 100 ist auch teurer.
Ach, schade.
Zwischen 4 bis 10 Cent pro Liter. Die Busse werden auch nicht günstiger, weil die Technik ist absolut die gleiche. Es ist dem Bus egal, ob ich da vorne, oder beziehungsweise dem Hersteller egal, ob ich da vorne in den Tank HVO oder Diesel reinmache.
Also ich glaube, dass diese Rest- und Abfallstoffe schon da auch für die Herstellung gehen, aber nicht in den Mengen. Also ich glaube, was Sie da, das ist ja so, sind so holländische Firmen, die haben sich in unserer Branche auch schon vorgestellt. Ich glaube, dass die schon etwas in der Richtung machen, aber da reden wir von Volumina, also da können wir jetzt keine großen Flotten mit in Deutschland betanken, dauerhaft.
Aber gut, jetzt bringen Sie die Holländer ins Spiel, lieber Herr Diehl. Abschlussfrage an Sie. Ist es dann besser, wenn ich ein Matschesbrötchen esse auf dem Weihnachtsmarkt anstatt der Pommes? Und sollte ich dieses Matschesbrötchen, ähnlich wie den Fahrschein, brauche ich dafür in Zukunft noch Bargeld?
Ich glaube, das Beste wäre, Sie würden Winzer Glühwein aus dem Rheingau trinken.
Lieber Herr Diehl, lieber Herr Engelhardt, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, für den Blick auf die Branche und auch Herr Engelhardt, auch jetzt speziell nochmal an Sie, erfrischender, wenn ich das so sagen darf, Einblick auch wirklich nochmal in diese unternehmerische Praxis, die es da reinbringt. Ja, liebe Hörer, vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Das war Der Bus kommt, der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter. Ihr wisst ja, ne? Glocke drücken kostet nichts, ne? Auch kein Bargeld, auch kein QR-Code. Kommt der Podcast das nächste Mal automatisch auf euer Handy. Empfehlt uns gerne weiter, ihr verpasst keine Folge. Ich wünsche gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Der Bus kommt, den Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft RTV. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie auch die nächsten Geschichten aus dem ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis nicht verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören, denn der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören.